Ich bitte, mein etwas ungelenkes Auftreten zu entschuldigen. Aber ich war sehr dankbar dafür, dass ich Gründonnerstag aus dem Krankenhaus entlassen wurde und dann auch Ostern mit meiner Familie feiern konnte. Aber es war schon eine besondere Erfahrung, vor gut 2 Wochen morgens mit einem dicken Bein aufzuwachen und dann mit dem Rettungswagen und mit Blaulicht ins Krankenhaus Waldbröl gefahren zu werden mit der Diagnose Arterienverschluss, OP noch am selben Tage. Nun, ich sage das nicht aus Sensationslust, auf solche Sensationen kann man gut und gerne verzichten. Aber ich sage das nur, weil mir bei dieser Gelegenheit nochmal wieder deutlich wurde, wie schnell etwas passieren kann, wie schnell sich plötzlich alles ändern kann. Wir haben unser Leben nicht in der Hand und plötzlich von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Und die Bibel betont auch, dass es auch ein zu spät geben kann. Darum ist das heute immer so wichtig. Bitte nichts verschieben. Kennt ihr des Teufels liebstes Möbelstück? Das ist die lange Bank. Entscheide dich heute. Handle heute, nicht morgen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heißt es an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Heute muss ich in dein Haus einkehren und heute ist diesem Haus Heil widerfahren. So sagt Jesus zu Zachäus. Und dem Schächer am Kreuz verspricht Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und noch an ganz vielen anderen Stellen in der Heiligen Schrift wird wirklich dieses Heute betont. Aber ich komme nicht umhin, auch aus dem Sendschreiben an Laodicea in Offenbarung zu zitieren. Und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Ich klopfe an. Ich komme nicht mit der Brechstange. Ich komme nicht mit Überredung oder Gewalt. Ich komme mit meiner Hirtenstimme, mit meinem Heilandsruf, mit meiner Einladung. Und ich möchte hinzufügen, heute, jetzt stehe ich vor deiner Herzenstür und bitte dich, mich in dein Leben einzulassen, dein Leben zu verändern, dein Leben neu zu machen, dir Vergebung, dir Gotteskindschaft und neues Leben zu schenken. Es war mir ganz wichtig, zu Beginn meiner Predigt diesen Impuls einfach weiterzugeben. Nun, Ostern ist vorbei und nach Weihnachten und Karfreitag ist Ostern das 3. große Fest im Kirchenjahr. Ein besonderes Fest. Und wir Christen wissen bei allen Traditionen und auch bei allem Frühlingserwachen um den eigentlichen, um den wichtigen Sinn von Ostern. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Gehen wir nun eine Woche später wieder zur Tagesordnung über? Nein, das möchte ich nicht. Ostern klingt einfach in mir nach. Bei Ostern ist man nicht mit einem Ostergottesdienst fertig, nach dem Motto angesprochen, abgehandelt, abgehakt. Nein, Ostern geht mit mir mit. Jesus lebt. Er lebt für mich. Jesus lebt. Mit ihm auch ich. Das sind 2 Lieder, in denen einfach die Osterfreude durchbricht und das Ostergeschehen zum Triumph wird. Ostern hat mit mir zu tun. Ostern muss immer persönlich werden. Meine Sünd im Grabe liegt, keine Schuld ist mehr zu finden. Ja, er lebt, ich sterbe nicht, denn sein Tod war mein Gericht. Und bei dem 2. Lied endet jede Strophe, dies ist meine Zuversicht. Ostern, das Auferstehungsfest, ist einfach ein Fest der Hoffnung und der Gewissheit und der Zuversicht. Denn an Ostern hängt alles. Mein Glaube, mein Vertrauen, meine Hoffnung, mein ganzes Christsein. Ohne Ostern kann ich einfach alles wegwerfen auf den Müllhaufen von Enttäuschungen und von Zerbruch, von Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Aber Ostern gibt Perspektive. Und deshalb ist Ostern so unendlich wichtig. Und deshalb ist die Auferstehung Jesu so wichtig. Der Jesus, der ans Kreuz genagelt worden war und der gefoltert wurde und schrecklich gelitten hat. Und dieser Jesus, der dann starb und so tot war, wie toter kein Mensch sein kann. Dieser Jesus, den sie dann begraben haben und dessen Grab sogar von Soldaten bewacht worden war. Dieser Jesus lebt. Er ist am dritten Tage auferstanden. Ich weiß, da kommt die menschliche Vernunft einfach nicht mit. Da ist die Auferstehung etwas Unerhörtes. Etwas, was eigentlich gar nicht zu glauben ist. Ein Mythos, ein nettes Märchen. Nichts für den aufgeklärten Menschen. Und diese aufgeklärten Menschen sind einfach fest davon überzeugt, dass es außerhalb dessen, was sie denken und erklären können, nichts gibt. Einfach nichts wahr sein kann. Und sie übersehen und sie überhören, dass der allmächtige und heilige Gott spricht. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Pastor Wilhelm Busch sollte seinen ersten Schulgottesdienst halten. Und er sagte sich, nimm einen Text, der die Primaner und Studienräte nicht so sehr ärgert. Einen, der ihnen vielleicht sogar ein wenig einleuchtet. Und dann hat er in der Bibel gesucht. Und er hat gesucht und gesucht und keinen solchen Text gefunden. Es ist einfach alles gegen die Vernunft. Gottes Gedanken sind immer höher als unsere Gedanken. Nehmen wir doch direkt den Karfreitag dazu. Ist es nicht unerhört, dass der Bankrott Jesu am Kreuz sein größter Sieg sein soll? Und doch, die Kirche, die am schwersten das Kreuz trug, nämlich die verfolgte kleine Urchristenheit, hat das ganze römische Reich auseinandergesprengt. Aber die Kirchen und Gemeinden heute, die angesehen sein wollen und sich der Welt und dem Zeitgeist anpassen, die einfach vernünftig sein wollen, die sprengen gar nichts mehr, noch nicht einmal Menschenherzen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Es kommt auf den Perspektivwechsel an. Er ist nicht hier im Grab, er ist auferstanden. Ja, Ostern hat unendliche Sprengkraft. Da fliegt einem der Rationalismus nur so um die Ohren. Das Grab ist leer. Nicht aufgrund von Raub oder von Umbettung, sondern weil das Zeugnis vieler Menschen wahr ist und das Wort Gottes, die Bibel, wahr ist. Und über Jahrtausende seit damals das Selbstzeugnis des Auferstandenen steht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das ist derselbe Jesus, der vor seiner Passion vorhersagte und versprochen hatte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, als nur durch mich. Er ist der Weg. Er ist der Weg zu Gott. Und er ist der Weg zu dir, zu deinem Herzen. Der Weg zu dem anderen, zum Nächsten. Er ist der Weg und das Ziel. Und deshalb einfach darf ich ihm mein Leben anvertrauen, gegen alle Vernunft, weil die doch viel zu klein ist. Und deshalb darf ich mich einfach an ihn hängen, so wie Paul Gerhardt vor fast 4 in einer Strophe seines Liedes auf mein Herz mit Freuden gedichtet hat, mit den Worten, so wie man damals gesprochen hat. Aber dieses Bild fasziniert mich immer noch. Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied, wo mein Haupt ist durchgegangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd und Not. Er reißet durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Und der Apostel Paulus hat das in Römer 6 ganz ähnlich ausgedrückt. Mit Christus gestorben, begraben und auferstanden zu neuem Leben. Christus für mich. Christus an meiner Stelle. Versöhnung durch Stellvertretung. Das ist göttliche Gnade und Barmherzigkeit. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Sein Geist, sein Heil, seine Vergebung und seine Auferstehungskraft. Und in Römer 8 sagt dann der Apostel Paulus dazu, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das gilt sowohl für geistlich Tote, die zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, wie auch an körperlich Tote, wenn sie in Christus sterben. Nun, ich habe aufgrund meines Alters schon viele Ostern erlebt. Aber ich habe auch schon an vielen Gräbern gestanden. Was diesen Gegensatz verbindet? Auf das Grab seiner Tochter setzte ein Vater ein schlichtes Holzkreuz und er schrieb die Worte darauf, der Tod hat keine Hände. Und auf die Frage, was diese Aussage bedeutet, antwortete der Vater, ich weiß, dass der Tod mein Kind nicht festhalten kann. Ich werde es bei Jesus wiedersehen. Seit Ostern hat der Tod keine Hände mehr. Ja, Hölle, Tod und Teufel mögen an mir reißen. Sie können mich nicht festhalten, wenn ich an Jesus hänge. Und noch einmal Paulus in Römer 8. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Keine Macht, welcher Art auch immer, und auch kein Tod. Ich kenne nicht den Verfasser, aber jemand hat es mal so ausgedrückt. Ostern erst macht das Evangelium zum Evangelium, die Hoffnung zur Kraft und die Freude zum Jubel. Erst wenn du in Jesus das Leben entdeckt hast, entdeckst du mit Erschrecken, dass du vorher im Tode warst. Wer Jesus bei den Toten sucht, hat das Evangelium begraben. Und wer Jesus auferstanden und beim Vater weiß, der lebt von seiner Kraft. Soweit das Zitat. Nun, Spötter kommentieren manchmal die Osterbotschaft. Ostern ist die Antwort. Aber was war denn die Frage? Und das sind dann die, die den Tod nicht mehr in Frage stellen, die sich einfach mit ihm abgefunden haben, weil sie meinen, am Ende ihrer Tage im Dunkel des Todes verschwinden zu können, sang- und klanglos und endgültig. Aber Ostern ist wirklich die Antwort, wenn es um Fragen von Endlichkeit und von Ewigkeit geht, um die Fragen von woher und wohin und wenn es um Hoffnung und den Blick hinter den Horizont geht. Für Christus Nachfolger ist Ostern einfach die Antwort, weil sie um den Auferstandenen wissen. Vor 2000 Jahren ist eine ziemlich große Unruhe in der jungen Christusgemeinde von Korinth. Diese Gemeinde ist recht bunt zusammengewürfelt mit Judenchristen, mit Heidenchristen, mit Herren und Sklaven, mit Reichen, mit Armen. Da sind die verschiedensten Gruppen, da sind die verschiedensten Meinungen, auch über die Auferstehung. Und Paulus nimmt in diesen Briefen dann ausführlich Stellung zu den verschiedensten Fragen, auch zur Bedeutung der Auferstehung. Und wir haben vorhin in der Lesung gehört, was Paulus im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes schreibt. Was ich empfangen habe, habe ich euch weitergesagt. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Aber nicht nur die Schriften bezeugen es, sondern auch viele Augenzeugen. Hunderte von Augenzeugen, die den Auferstandenen selbst gesehen, die ihn erlebt haben. Die Auferstehung ist eine der bestbezeugten Tatsachen der Antike. Aber was hieß das nun für die Christen in der Gemeinde? Da gab es die unterschiedlichsten Vorstellungen, zum Beispiel zwischen Juden und den Heidenchristen. Und dann gab es sogar einige, die meinten, es gäbe überhaupt gar keine Auferstehung der Toten. Bei Beantwortung dieser Fragen, und Paulus nimmt sich viel Zeit, ein ganzes, langes, 15. Kapitel, da läuft der Apostel wirklich zur Höchstform auf, wenn er jetzt Stellung nimmt, wenn er jetzt Antwort gibt. Und ich lese aus 1. Korinther 15 die Verse ab Vers 12. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Die Frage der Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Menschen geht durch die Jahrtausende und beschäftigt die Menschen bis heute. Zu viel hängt einfach an dieser Frage. Sind wir Christen nun wirklich die elendesten Menschen, die auf dem Holzweg sind, die naiv sind, die einem ganz großen Irrtum aufsitzen? So wie unser Thema heißt, ohne die Auferstehung Jesu ist unser Glaube eine Illusion, ein ganz großer Irrtum? Sind wir verlorene Menschen mit Anstrengungen und Mühen der Gottes- und Nächstenliebe, die alle umsonst sind? Sind wir solche? Oder sind wir die anderen? Nämlich Menschen, die ein festes Fundament gefunden haben für ihr Leben und für ihr Sterben und die Vergebung ihrer Sünde und Schuld erfahren haben und die auch in der Lage sind, einander zu vergeben. Die Menschen der Hoffnung sind, mit Halt und mit Geborgenheit, mit Heil und mit Frieden, weil sie einen Heiland haben, der Erste und der Letzte und der Lebendige ist. Bei diesen Fragen geht es einfach um alles oder nichts. Und entweder wir gehen nach dem Gottesdienst mit neuer Zuversicht und gestärkt und ermutigt und entschieden und mit Auftrag und mit Perspektive nach Hause. Oder aber wir sollten beschließen, den Laden hier einfach dicht zu machen und nochmal eine richtig schöne Abschiedssause zu machen. Lasst uns essen und trinken und Feste feiern, denn morgen sind wir tot. So formuliert der Apostel wenige Verse später. Paulus bringt einfach alles auf den Tisch und er wägt ab und er stellt gegenüber. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und alle Menschen, die durch und mit und in Christus leben und sterben, werden ebenfalls auferstehen und ins ewige Leben eingehen. In das Leben, das hier und jetzt schon mit der Bekehrung und Wiedergeburt beginnt. Am Ostermontag besuchte uns ein befreundetes Ehepaar. Sie kamen von Bielstein mit dem E-Bike. Tolle Räder, viel Technik, viel Fahrspaß. Aber alle Elektrik und Technik würde nichts bringen, wenn nicht genügend Luft in den Reifen wäre. Und wenn das so ist, dann hilft nur eins, die Luftpumpe. Bevor man rumeiert, eventuell im Straßengraben landet oder Mantel und Schlauch ganz schnell verdorben sind. Ich habe die große Sorge, dass bei vielen Christen, auch in unserer Gemeinde, vielleicht der Luftdruck nicht mehr stimmt. Sicherlich nicht zuletzt auch durch die zweijährige Pandemie. So mancher ist vielleicht vom Rad schon gestiegen, vielleicht sogar schon ganz ausgeschieden. Unsere vornehmste Aufgabe jetzt, ist die Herde wieder zu sammeln, zu ermutigen, uns wieder erneut im Füreinander und Miteinander zu finden. Denn bei allen Notlösungen, auch für die Pandemie, ist die Gemeinschaft auf Dauer durch nichts zu ersetzen. Wie heißt es von der Urgemeinde? Sie blieben aber beständig in im Wort Gottes, im Abendmahl, in den Gebeten und in der Gemeinschaft. Das sind diese vier wichtigen Faktoren, vier wichtige Elemente, die wir nie vergessen dürfen für unseren Glauben und für unsere Christus-Nachfolge. Nur so kommen wir wieder vorwärts mit Glaubwürdigkeit und Zukunftsperspektive. Gemeinschaft gehört einfach mit dazu. Miteinander auf dem Wege sein. Schauen wir nochmal auf das Beispiel vom Rad. Bau doch einfach mal die Narbe aus. Was passiert dann? Alles bricht zusammen. Dann geht nichts mehr. Und die Narbe, das ist die Botschaft von Ostern. Und wie formuliert Paulus, ist Christus nicht auferstanden, dann ist alles wertlos. Ihr seid noch in euren Sünden, in eurer Gottesferne, ihr seid noch verloren in aller Hoffnungslosigkeit. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Alles gehört einfach zusammen. Krippe und Kreuz und Auferstehung. Alles das ist der Heilsplan unseres großen, barmherzigen Gottes. Und rüttel an einem Baustein. Dann bricht wirklich das ganze Gebäude zusammen. Ein Theologe hat es einmal ganz drastisch ausgedrückt. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube null und nichtig. Dann wird aus dem Gottesdienst ein Kasperletheater und aus der Predigt ein Geschwätz und aus dem Beten ein Selbstgespräch und aus Taufe und Abendmahl eine Kinderei. Dann ist alles anders und dann ist alles umsonst. Denn was Gott nicht hält, das hält nicht. Und das kann auch nicht halten. Und wie kann eine Gemeinde zurechtkommen? Genauso wie es beim Rad der Fall ist, macht die Mitte stark, um die sich alles dreht. Und diese Mitte ist der auferstandene Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wenn wir wie die Speichen eines Rades fest mit dem Auferstandenen verbunden sind, wenn wir fest in ihm gegründet sind, dann läuft die Gemeinde rund und gut. Dann können wir wachsen, dann können wir einander halten und stützen, wie wir selber gehalten sind durch unseren Herrn und Heiland. Wie schon gesagt, in Korinth lief einiges schief. Grüppchenwirtschaft, Machtmissbrauch, Irrlehren, Verführer und Verführte, bis hin zu den Menschen, von denen der Apostel Paulus sogar sagt, dass sie Gott gar nicht kennen. Und deshalb ist dieses Auferstehungskapitel auch kein freundliches Geplätscher, sondern es ist eine ganz klare, glasklare und harte Angelegenheit. Die Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Er ist der Grundstein. Er ist der Eckstein. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Jesus Christus. Und Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Er ist Herr der Gemeinde. Und er führt und er bewahrt sie. Er geht uns voran und wir gehen hinterher als seine Nachfolger. Er gibt uns alles, was wir brauchen, wenn wir unsere Herzen und Hände ausstrecken. Er gibt uns Halt, er gibt uns Kraft, Liebe und Barmherzigkeit. Er gibt uns genügend Druck im Reifen und ausreichend Dampf im Kessel, Licht auf dem Leuchter und Flamme und Wärme im Herd und in unseren Herzen. Wir sollten kein Gesetz daraus machen. Aber echte Lebensqualität für uns Christen ist einfach kein Tag ohne Gebet und ohne Wort Gottes und kein Sonntag ohne Gottesdienst und kein Haus ohne Segen und keine Sorgen und Ängste ohne Zuspruch und keine Trauer ohne Trost. Denn so ist es. Glaubst du, vertraust du, dann hast du, dann empfängst du und dann lebst du. Nimm und halte einfach fest. Jesus hat sein Leben geopfert, damit wir an seinem Tisch Vergebung und Heil und Seligkeit empfangen. Und die Auferstehung Jesu ist das Ja Gottes zu seinem Erlösungswerk für dich und mich in Jesus Christus. Und Pfingsten ist schließlich das unverbrüchliche Siegel zu allem. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nun, dieser Vers stammt aus 2. Timotheus 1. Wir haben im Hauskreis dieses Kapitel vor kurzem ausführlich behandelt und wir erfahren immer wieder, und wie gut und wie hilfreich es ist, wirklich in Gottes Wort ein Stück zu Hause zu sein. Und ich schließe meine Predigt mit einem weiteren Vers aus diesem Kapitel. Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Heilshandeln und der Gnade in Jesus Christus. Das alles ist Wirklichkeit geworden durch das Kommen unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode, der die Macht des Todes gebrochen, der die Macht des Todes zerstört hat und ewiges Leben ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Hast du diesen Ruf gehört? Bist du einer, der berufen ist? Und diese Berufung ist so fest gegründet in meinem Herzen und in meinem Leben, dass ich glaubwürdig als Christ leben kann. In dieser Verbindung und dieser Kraft des Auferstandenen. Amen.